Die Tücken der Corona-Zeit. Wir freuen uns, glaube ich, alle, wenn wir wieder zu anderen Zuständen kommen. Trotzdem ist es schön, hier zu sein und euch vor mir zu sehen. So eine doch relative stattliche Anzahl, das, was wir eben haben dürfen hier in diesem Raum. Übrigens, ich bin ganz begeistert und meine Mitältesten auch, dass im Moment das mit der Gottesdienstanmeldung so zügig geht. Natürlich, manche sind dann ganz betröppelt, wenn man ihnen sagen muss, wenn die sich dann Dienstag melden, dass der Gottesdienst am Sonntag schon voll ist. Aber das ist ja auch ein gutes Zeichen, dass doch viele Geschwister und auch Freunde der Gemeinde einfach am Gottesdienst präsent sein wollen. Und wie gesagt, die nächsten beiden Sonntage sind ja wieder zwei Gottesdienste im Angebot. Also da haben da noch einige Leute mehr Chance, wenn sie eben auch bereit sind, um 12 Uhr zum Gottesdienst zu kommen. Ja, wir sind in einer spannenden Predigtreihe in Genesis 1 bis 3 im Anfang und sind da schon fast am Ende. Heute noch eine Predigt und dann wird Rudi nächste Woche diese Reihe beenden. Rudi nahm uns ja letzten Sonntag mit an einen ganz dramatischen Wendepunkt der Menschheitsgeschichte. Und wir bekamen so einen ersten Eindruck davon, wie zerstörerisch Sünde ist. Ungehorsam gegen das Gebot Gottes. Wie zerstörerisch es ist, auf die Stimme der Schlange, des Teufels zu hören, der Misstrauen säen will gegenüber der Fürsorge, der Güte, dem Wesen Gottes und eben auch seinem Wort. Seit dem Sündenfall, den wir uns letzte Woche betrachtet haben, ist nichts mehr so, wie es vorher war. Und wir erleben das Tag für Tag in unserem eigenen Kontext und eben auch überall. In den Medien lesen wir im Grunde genommen immer wieder neue Nachrichten, die das bestätigen. Unser heutiger Text offenbart weitere katastrophale Folgen des Sündenfalls, hält aber zugleich auch Hoffnung für uns bereit. Es muss nicht so finster und hoffnungslos bleiben, wie die ersten Verse aus Genesis 3 uns vielleicht glauben machen wollen, sondern bereits kurz nach dem Sündenfall leuchtet ein heller Stern der Hoffnung auf. Das wollen wir heute auch in besonderer Weise mit in den Blick nehmen. Wer seine Bibel dabei hat, kann gerne mit aufschlagen. Wir sind im Kapitel 3 von 1. Mose, die Verse 8 bis 15. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott der Herr durch den Garten ging. Da versteckten sich die beiden vor ihm zwischen den Bäumen des Gartens. Gott der Herr rief nach dem Menschen: Adam, wo bist du? Ich habe dich im Garten gehört, antwortete Adam. Aber weil ich nackt bin, habe ich Angst bekommen und mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Hast du etwa von dem Baum gegessen, dessen Früchte ich dir verboten hatte? Adam erwiderte: Die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, hat mir von den Früchten des Baumes gegeben. Da habe ich gegessen. Daraufhin stellte Gott der Herr die Frau zur Rede. Was hast du da getan? Die Frau verteidigte sich. Die Schlange hat mich verführt. Deshalb habe ich gegessen. Da sagte Gott der Herr zur Schlange: Weil du das getan hast, sollst du verflucht sein, du allein von allen Tieren. Auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Feindschaft wird herrschen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Soweit Gottes Wort. Möge er selbst uns die Augen öffnen für die Wunder an seinem Gesetz. Das Thema wurde ja schon genannt: Entfremdung und Hoffnung. Beide Beide Dinge sind hier in diesem kurzen Abschnitt sehr deutlich zu erkennen. Ich denke, das haben wir beim Hören und Mitlesen im Gotteswort schon festgestellt. Aber wir wollen natürlich noch etwas genauer hinschauen und schauen, wie diese Entfremdung eben sich ganz konkret auswirkt. Und da sehen wir zunächst einmal die Entfremdung des Menschen von Gott. Unser Text beginnt, ich hoffe, dass uns das aufgefallen ist, mit einem Akt der Gnade. Es ist im Grunde genommen schon alles passiert. Die Sünde ist geschehen, sie hat Einzug genommen. Und Gott hätte sich an diesem Zeitpunkt schon abwenden können vom Menschen, die sein Gebot übertreten haben. Aber er macht es nicht. Er geht wie gewohnt in den Garten, um mit dem Menschen Gemeinschaft zu haben, um ihn zu suchen, um in Beziehung zu ihm zu treten. Er sucht ihre Gemeinschaft. Bereits hier sucht Gott den Verlorenen von Anfang an. Und er hat nicht aufgehört. Bis zum heutigen Tag ist Gott dabei, das Verlorene zu suchen. Jesus selbst hat das zum Ausdruck gebracht. Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und hier beginnt es schon. Gott macht sich auf die Suche. Und noch etwas fällt auf. Fehlte in der Versuchungsgeschichte, darauf hatte Rudi uns letzte Woche darauf hingewiesen, der Gottesname Yahweh, so taucht er hier wieder durchgängig auf. Gott geht also im Garten umher, auf der Suche nach Gemeinschaft mit seinen Menschen. Aber wie reagieren nun Adam und Eva? Während sie früher wahrscheinlich voller Glück und Freude die Gemeinschaft mit ihrem Schöpfer genossen und es kaum abwarten konnten, wenn sie wieder diese intensive Gemeinschaft haben konnten, fliehen sie nun vor ihm. Verstecken sich. Wie bereits bei dem Versuch, sich mit Feigenblättern zu bedecken, ziehen sie sich nun in den Schutz der Bäume zurück. Dort, bei etwas Geschaffenen, suchen sie Sicherheit, Geborgenheit, Schutz, statt sich an den Schöpfer selber zu wenden. Verrückt, oder? Aber wir machen es nicht anders. Wir haben gut von Adam und Eva gelernt. Wir machen es genauso wie sie. Wir suchen Sicherheit, Geborgenheit bei Dingen, die geschaffen sind, die uns das im Grunde genommen gar nicht geben können. Anstatt bei ihrem fürsorglichen Schöpfer Hilfe in ihrer Not zu suchen, froh zu sein, den zu finden, der wahrscheinlich in ihrer notvollen Situation als einziger helfen kann, den Ausweg zeigen kann, ziehen sie sich vor ihm zurück, fliehen, verstecken sich. Und dann ruft Gott den Menschen. Das ist die erste von mehreren Fragen Gottes in der Genesis. Adam, wo bist du? Er wendet sich nicht an die Frau als erstes. An Adam. Rudi hat letztes Mal schon diese Brücke gebaut zu diesem Text. Adam, der bei der Versuchungsgeschichte passiv in der Nähe seiner Frau stand, nichts unternahm, keine Verantwortung übernahm, jetzt ist er gefragt. Er wird angesprochen. Adam, wo bist du? Wusste Gott das nicht? Kann man sich vor Gott verbergen? Nun, ich hoffe, dass wir alle die Antwort darauf wissen, natürlich nicht. Wir können uns vor Gott nicht verbergen. Trotzdem versuchen wir es immer wieder und laufen ihm davon. Natürlich weiß er, wo Adam und Eva sich in diesem Moment aufhielten. Und er weiß auch ganz genau, wo du dich vor ihm vielleicht versteckst. Darum geht es hier überhaupt gar nicht. Erneut erleben wir an diesem Punkt einen gnädigen Gott, der es dem Menschen ermöglichen will, Verantwortung zu übernehmen und zu seiner Schuld zu stehen. Adam, wo bist du? Auch wenn das hier in unserem Text nicht kommentiert wird, stelle ich mir diesen Ruf nicht vorwurfsvoll vor, sondern einladend, werbend. Gott nennt ihn beim Namen. Wir haben ja gelernt, Adam ist der Name für Mensch, für das Menschheitsgeschlecht, aber eben auch hier als Eigenname des Menschen, des Mannes Adam. Er nennt ihn beim Namen. Er ruft aber auch in Verantwortung, indem er gerade eben nicht Eva anspricht, sondern ihn, den Mann. Er ist seiner Verantwortung eben nicht nachgekommen. Und diese Passivität von uns Männern ist leider auch heute noch eines der größten Probleme, aus dem so viel Leid entsteht, weil wir Männer so passiv agieren, weil wir Männer so wenig unsere auch geistliche Verantwortung in unseren Ehen und Familien übernehmen, weil wir Männer so oft so passiv sind in der Unterstützung unserer Frau bei der Erziehung unserer Kinder. Adam, wo bist du? Kann es sein, dass Gott dich heute ruft? Du bist zwar zum Gottesdienst gekommen und vielleicht bist du doch in der einen oder anderen Situation auf der Flucht vor Gott, nicht bereit, dich den eigentlichen Fragen, die zu klären sind, dich zu stellen. Oder du zu Hause, der du von zu Hause zuhörst. Kann es sein, dass Gott dich ruft mit deinem Namen, der fragt, wo bist du? Was machst du an dem Platz, wo du dich jetzt gerade aufhältst? Und ich meine damit nicht das Sofa in deinem Wohnzimmer oder von wo aus immer du zuschaust. Ich glaube, wenn wir uns darauf einlassen, auf diese Frage, dann wissen wir genau, was Gott meint, wenn er uns ruft und fragt, wo bist du? Was machst du da? Warum versteckst du dich? Wo laufen wir heute Gott davon und sind nicht an dem Platz, wo er uns eigentlich hingestellt hat? Kann es sein, dass Gott dich heute ruft, wo du dich aufhältst, weil du nicht deiner Verantwortung nachkommst, in deiner Familie oder auch in deiner Gemeinde? Es ist schön, dass so viele zum Gottesdienst kommen, auch Freunde und Gäste. Aber uns ist auch bewusst, dass eine ganze Reihe von Geschwistern der Gemeinde nicht kommen. Und manche haben berechtigte Gründe. Das verstehen wir gut. Und mit denen sind wir auch in Kontakt. Aber ich kann mir vorstellen, der ein oder andere ist eben nicht da, wo er sein sollte, nämlich hier unter Gottes Volk. Und das meine ich jetzt nicht nur für den Sonntag heute, der schon ausgebucht war, sondern für die vielen Sonntage, die wir schon Gottesdienste gefeiert haben. Wo Menschen ihren Platz im Volk Gottes nicht einnehmen, nicht wahrnehmen, die Gemeinschaft geringschätzen. Und auf diese Art und Weise auch Gott aus dem Weg gehen, davonlaufen, ihrer Verantwortung nicht gerecht werden. Wo und warum bist du abgetaucht? Wovor versteckst du dich? Lass dich auf diese Fragen einmal ein. Und wir wissen alle, wir brauchen uns nicht jeden Schuh anzuziehen, auch nicht jede Frage zu stellen, aber prüf es mal für dich. Und der Heilige Geist ist groß und großartig und liebevoll genug, um dir zu zeigen, ob mit dieser Frage auch etwas mit deinem Leben zu tun hat oder eben auch nicht. Adam, wo bist du? Aber der Text geht ja noch weiter. Wie reagiert Adam denn auf dieses Fragen und Rufen und Suchen Gottes? Ja, er antwortet Gott. Er berichtet Gott aus seinem Versteck heraus, vielleicht wagt er sich auch gerade in dem Moment so ganz langsam unter den Bäumen hervor. Er berichtet, wie er sich selbst erlebt in diesem Augenblick und wie er sich wahrnimmt. Ja, sagt er, ich habe dich schon kommen gehört, aber weil ich nackt bin, fürchtete ich mich. Ich habe Angst bekommen und mich deshalb versteckt. Er war ja bereits vorher nackt. Noch Ende von Kapitel 2 hörten wir den Satz, und sie beide waren nackt und schämten sich nicht. Keine Probleme damit gehabt. Aber nun, nach dem Sündenfall, die Augen gehen auf, sie erkennen und plötzlich durch die Schuld kommt auch Scham in ihr Leben und sie verstecken sich. Der Sündenfall verändert alles. Die Sünde entfremdet das Geschöpf vom Schöpfer. Und vor allen Dingen das Gottesbild verändert sich. Er sagt hier, ich habe Angst, dir Gott zu begegnen. Ich fürchte mich vor dem, der mir Leben gegeben hat, der so fürsorglich mit mir umgegangen ist. Vor der Schlange hätten sie sich fürchten müssen. Vor ihren Versuchungen und Angeboten. Aber vor Gott. Aber vielleicht merken sie auch plötzlich, sie müssen sich verantworten wegen ihrer Schuld. Es ist nicht mehr die gleiche Beziehung zwischen dem Schöpfer und ihnen wie vorher. Aber die Schlange hat schon dafür gesorgt, dass ihr Gottesbild gehörig durcheinander geraten ist. Wie oft finden wir in der Schrift die Aussage Gottes an seine Menschen, fürchte dich nicht. Natürlich sollen wir einen heiligen Gott in Ehrfurcht begegnen, keine Frage, ob als Nichtchrist oder als Kind Gottes. Aber zunächst einmal lädt Gott einen jeden Menschen, egal in welcher Situation er sich gerade befindet, ein, sich mit all dem, was ihn belastet, was ihn beschwert, was ihn in so einer großen Distanz eigentlich zu Gott halten müsste, gerade deshalb damit zu ihm zu kommen, damit diese Distanz überwunden werden kann durch Vergebung, durch vorhergeschehene Buße und Umkehr. Wie sieht Entfremdung von Gott heute bei uns Gotteskindern aus? Was macht Sünde mit unserer Gottesbeziehung? Ich glaube, das haben wir alle schon erfahren. Sie raubt uns vor allem die Freude an der Gemeinschaft mit ihm, mit seinem Wort und mit seiner Gemeinde. Ich weiß nicht, wenn bei dir etwas vorgefallen ist, gehen wir mal diesen fiktiven Fall durch. Du hast einer Versuchung nachgegeben, von der du genau weißt, das sollte ich nicht machen. Das entehrt meinen Schöpfer, meinen Herrn. Und jetzt bin ich dieser Versuchung doch auf den Leim gegangen. Und dann, was ist dann, wenn das geschehen ist? Dann nehme ich freudestrahlend meine Bibel zur Hand und mache stille Zeit. Und ich preise meinen Herrn. Und ich kann es gar nicht erwarten, zum nächsten Gottesdienst, zum nächsten Hauskreis zu gehen. Erlebt ihr das so? Also ich erlebe das nicht so. solange der Heilige Geist mich nicht überführt, habe ich gar kein Verlangen nach Gottes Wort, nach Reden mit ihm, weil ich genau weiß, da ist etwas kaputt gegangen, da ist etwas unterbrochen. Obwohl mein Herz auch sagt, das war nicht gut. Aber gerade deshalb sollten wir zu Gott gehen. Gerade deshalb sollten wir an dem Hauskreis abends teilnehmen, um vielleicht im Rahmen von einem vertrauensvollen Kreis Sünde zu bekennen, Buße zu tun und einen anderen für mich beten zu lassen. Gerade deshalb sollte ich am nächsten Sonntag zum Gottesdienst gehen und wenn es Abendmahl gibt, am Abendmahl teilnehmen, indem ich vorher gesagt habe, Herr, du weißt, dass ich in der Woche wieder versagt habe. Aber genau das macht die Sünde eben nicht. Sie hält uns von Gott, von seinem Volk, von seinem Wort ab. Sie raubt uns die Freude. Ich glaube, hier haben wir ganz gute Prüfmechanismen für unser eigenes Leben und die sollten wir nutzen. Wie ist es mit unserer Freude bestellt, Gemeinschaft mit anderen zu haben, zu beten, mit Gott Gemeinschaft zu haben und sein Wort mit Freude aufzutun und darin zu lesen. Lasst uns weitergehen. Wie eben bereits angedeutet, bleibt es nicht bei der Entfremdung von Gott. Wir verlieren den Wert unserer Mitmenschen sowie die Gemeinschaft mit ihnen aus den Augen und gehen auch zu unseren Mitmenschen auf Distanz. Gott, der Herr, stellt Adam in unserem Text zwei weitere Fragen. Erneut gibt Gott ihm Gelegenheit, sich seiner Verantwortung zu stellen und bei seinem Schöpfer Hilfe in der Not zu suchen. Ja, das stimmt. Gott konfrontiert hier auch mit Schuld. Aber nicht, um Adam bloßzustellen oder zu beschämen, sondern um ihm die Augen zu öffnen für das eigentliche Problem der Entfremdung, für das die Schlange und eben die Schuld, die aus dem Fehltritt entstanden ist, eben gesorgt hat. Satan hat es geschafft, einen Keil zwischen Gott und den Menschen zu schlagen. Und das müssen wir wahrnehmen und darauf adäquat reagieren. Wie reagiert Adam nun auf diese beiden Fragen? Wo Adam zuvor noch ein Loblied auf seine Frau gesungen hatte, könnt ihr euch noch daran erinnern, wo Gott die Frau geschaffen hat und wie ein Brautvater zu Adam führt und er in ein Jubel-Arie ausbricht über dieses tolle Geschöpf, was endlich zu ihm passt. Stimmt er hier vielleicht sogar ein wenig bitter und zornig in ein Klagelied ein? Schaut euch den Text nochmal an. Er sagt im Grunde genommen, Gott, ich bin nicht das Problem. Die Frau, die du mir als Hilfe zur Seite gestellt hast, die hat Mist gemacht. Merken wir etwas? Das ist so einfach, Schuld und Verantwortung weiterzureichen. Es hat damals angefangen und dieses Spiel haben wir bis zur Perfektion weitergespielt. Ich? Nee. Gott, hast du das nicht mitbekommen? Die Frau, die hat sich auf die Schlange eingelassen. Ich hab gar nichts gemacht. Ja genau, das ist das Problem, dass Adam gar nichts gemacht hat in der Situation, wo er etwas hätte machen sollen. Aber er stellt nicht nur Eva, seine Frau, seine Geliebte, seine Schöne, auf die Anklagebank, ohne mit der Wimper zu zucken, sondern indirekt auch Gott Gott, was hast du dir dabei gedacht, mir so eine Hilfe zur Seite zu stellen? Jetzt hast du gesehen, wohin das geführt hat. Jetzt mit meinen Worten ausgedrückt. Aber im Grunde genommen finden wir das so ein Stück weit im Text. Die Frau, die du mir gegeben hast, ist das Problem. Ihr Ehemänner, mal ganz ehrlich, kennt ihr das? Dass in irgendeiner Situation man sehr schön das übernehmen kann. Ja, ich bin jetzt hier laut geworden oder was auch immer, aber naja, wegen meiner Frau, die hat ja das und das. Umgekehrt kann es natürlich auch gehen, ne? Also ich will jetzt nicht nur die Männer auf die Anklagebank setzen. Die Frau kommt ja gleich auch wird auch noch angesprochen von Gott. Aber zunächst einmal geht es eben in diesem Text, in diesem Vers um uns. Diese Strategie, die sollte uns bekannt vorkommen, weil wir sie eben auch immer wieder anwenden. Sie wiederholt sich auch in den heutigen Ehen und Beziehungen, Tag für Tag. Verantwortung übernehmen für eigenes Fehlverhalten, Fehlanzeige. Man kann ja die eigene Schuld so leicht auf andere schieben, auf die Ehefrau, auf die ungehorsamen Kinder, auf den Arbeitgeber, den Kollegen am Arbeitsplatz, die Umwelt, die Krankheit. Ich reagiere eben so, weil ich so krank bin. Den Stress, die Erziehung der Eltern, den Pastor, die Politiker, die Pandemie. Wunderbar. Ich bin es nie. Es gibt immer jemanden, auf dem ich meine Verantwortung, meine Schuld abschieben kann. Und das sollten wir versuchen, mit Gottes Hilfe zu unterbrechen, zu stoppen, durch die Hilfe des Heiligen Geistes wahrzunehmen, wenn es wieder geschieht, und innezuhalten und zu unserem Fehlverhalten zu stehen. Wir müssen nicht die Verantwortung für andere übernehmen. Das ist damit nicht gesagt. Aber die Verantwortung für das eigene Fehlverhalten, dazu sollten wir manns genug sein, aber auch Frau genug sein, um uns dazu zu stellen. Wann beginnen wir endlich damit, Verantwortung für unser eigenes Fehlverhalten zu übernehmen? Ja, und die Frau, die wird ja auch angesprochen, ne? Die vierte Frage Gottes in unserem Text. Was hast du getan? Auch sie erhält Gelegenheit, Stellung zu beziehen, zur Umkehr. Aber sie macht es nicht besser. Gut, sie könnte sagen, ja, aber eigentlich war der Mann doch dazu da, mich zu warnen und so weiter. Das sagt sie hier nicht. Sie schiebt es dann gleich weiter auf die Schlange. Die Schlange war's. Sie hat mich verführt, betrogen, hintergangen. Ich konnte gar nichts dafür. Beide tun so, als ob sie absolut keine Wahl gehabt hätten, eine andere Entscheidung zu treffen als die sie getroffen haben. Nämlich Eva auf die Schlange zu hören, von der Frucht zu nehmen, zu essen und der Adam passiv mal zur Seite zu stehen, mal sehen, was passiert und eben auch zu essen. Merken wir die Entfremdung, die in diesem Moment, spätestens hier, zwischen Adam und seiner Frau eintritt? Wie können die beiden nach dieser Erfahrung noch Vertrauen zueinander haben? Wie wird das Gespräch zwischen Adam und Eva, das ist jetzt fiktiv, ja, steht ja nicht im Text drin, aber wie wird das gewesen sein? Die werden sich nicht gemütlich an den Abendbrotstisch gesetzt haben. Da wird dicke Luft geherrscht haben. Hey Adam, spinnst du? Hey, du hast mich aber da ganz schön reingeritten, du. Das Vertrauen geht verloren. Misstrauen, nach dem Misstrauen gegenüber Gott, was ja schon da war, kommt nun das Misstrauen gegenüber dem Partner, dem Mitmenschen, dem Geliebten hinzu. Der meint es auch nicht gut mit mir. Die Entfremdung hat begonnen und setzt sich weiter fort. Ja, Sünde gegen Gott zieht weitere Kreise und hat immer auch Folgen für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Immer. Sünde isoliert. Sünde macht einsam. Dabei hatte Gott doch festgestellt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Sünde isoliert. Sünde macht einsam. Wir brauchen einander. Wir sind auf hilfreiche und auf vertrauensvolle Beziehungen angewiesen, nicht nur in der Ehe, auch darüber hinaus. Und da die Frage, die berechtigt ist, gibt es denn noch Hoffnung für den Menschen an dieser Stelle? Und mit einem ermutigenden dritten Punkt möchte ich schließen. Ja, es gibt Hoffnung. Hoffnung durch das Evangelium. Und wer jetzt meint, hunderte von Seiten in der Bibel blättern zu müssen, um endlich bei Matthäus 1 anzukommen, wo drüber Evangelium steht, dem sei gesagt, nein, Evangelium finden wir schon hier in unserem Text. Es gibt Hoffnung, weil eben nicht die Schlange oder der Teufel das letzte Wort hat, sondern Gott. Er steht seiner Schöpfung vor und er steht zu seinen Menschen. Auch wenn diese Strafe erfahren und auch unter den Folgen ihrer Schuld zu leiden haben. Und dennoch kümmert sich Gott auch in ihrer damaligen Situation um seine Menschen. Und es ist ganz faszinierend zu erkennen, wie deutlich sich auch hier bereits Gottes Gnade mehr und mehr offenbart. Schon hier nimmt er sich der unfassbaren und übergroßen Not der Menschen an. Er wendet sich der Schlange zu. Die Schuld ist ja weitergeschoben worden, auf die Schlange. Und jetzt wendet Gott sich der Schlange zu. Und er bestraft sie als erstes. Sie wird allein unter den Tieren unter einen Fluch gestellt. Sie wird aus der Gemeinschaft der Tiere im Grunde genommen verbannt. Und ganz wichtig auch im weiteren Text, ich will jetzt Rudi nicht vorgreifen, der Mensch wird nicht verflucht. Die Schlange schon. Auch der Erdboden. Und die Schlange nimmt Gott aus den Tieren heraus und verändert ihre Daseinsweise. Von nun an soll sie auf dem Bauch kriechen. Vorher wird sie vielleicht Extremitäten gehabt haben, sich anders fortbewegt haben, aber jetzt soll sie auf dem Bauch kriechen und Staub fressen, was natürlich mit der neuen Fortbewegungsweise automatisch einhergeht. Und dann sagt Gott, dass er Feindschaft setzen wird zwischen der Schlange und der Frau, beziehungsweise zwischen dem Nachwuchs oder dem Samen der Schlange und dem Nachwuchs beziehungsweise dem Samen der Frau. Nun, Eva mag das schon auf ihre damalige Situation bezogen haben, dass Kain schon der sein wird, der vielleicht die Schlange den Kopf zertreten wird. Aber hier müssen wir natürlich etwas globaler und weit umfassender denken. Und spätestens ab dem zweiten Teil von Vers 15 erkennen wir, dass der Text eine tiefere geistliche Bedeutung erfährt. Es geht hier nicht nur um die Schlange als Tier, die sich aus welchen Gründen auch immer der Teufel ausgesucht hat, um sie eben zu gebrauchen, um in ihrer Gestalt Eva zu begegnen, sondern hier merken wir, dass es um den Versucher selbst geht, um den Teufel, der übrigens im Neuen Testament auch als alte Schlange oder Drachen bezeichnet wird. Es geht hier um den Versucher, der selbst unter diesen Fluch gerät, den Teufel, dessen endgültige Niederlage bereits hier besiegelt wird. Schauen wir in den Text nochmal rein. Unser letzter Vers, Vers 15. Feindschaft wird herrschen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Nun, das werden manche Menschen im Laufe ihres Lebens, auch Menschen, die schon längst gestorben sind, vielleicht erfahren haben, dass da, wo sie einer Schlange begegnet sind, einem Tier, und das vielleicht im letzten Moment versuchen wollten zu töten durch einen Tritt auf den Kopf, im letzten Moment die Schlange noch zubeißen konnte, bevor die Schlange eben dann getötet werden konnte. Aber darum geht's hier nicht. Um das, was vielleicht irgendein Mensch oder viele Menschen mit irgendwelchen Schlangen in ihrem Alltag erleben. Es geht hier um etwas Geistliches, nämlich um das, was sich dann auf Golgatha tatsächlich erfüllt hat. Der Same der Frau ist der Messias, ist Jesus. Und dort am Kreuz wurde dem Teufel der Kopf zertreten. Aber auch der Teufel hat noch die Möglichkeit gehabt, eben seinen Biss zuzufügen. Aber auch da ist es mir wichtig, zumindest verstehe ich das an dieser Stelle nicht so, dass der Teufel dafür gesorgt hat, durch seinen Biss, dass Jesus sterben musste, sondern im Johannesevangelium an einer Stelle heißt es, dass Jesus sagt, ich gebe mein Leben selber hin. Er hat es freiwillig gegeben. Und trotzdem hat der Teufel es auch durchaus geschafft, ihn eben bis dorthin zu bringen. Und Jesus hat eben diesen Tod erlitten, aber den hat er freiwillig gegeben. Und mit diesem Sterben am Kreuz ist der Sieg über den Teufel besiegelt. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen oder in die Ferse beißen. Bereits hier finden wir die Tatsache beschrieben, dass der Teufel dem Menschen auflauert und ihn auf Tod und Leben bekämpft. Er ist der eigentliche Widersacher in unserem Leben bis in die heutige Zeit hinein. Aber zugleich finden wir in diesem Text die erste Prophetie und Verheißung über den zukünftigen Erretter. Evangelium in Genesis 3 finden wir hier in Vers 15. Ein Nachkomme der Frau wird den Teufel besiegen, wobei dieser eben ihn auch verwunden würde. Also schon in Genesis 3 werden unsere Blicke zum Kreuz auf Golgatha gelenkt. Und genau dort und nur dort gibt es Hoffnung. Hoffnung für jeden von uns. Egal, wie unser Leben momentan aussieht, egal, was letzte Woche an Verfehlungen und Schuld in unser Leben hineingekommen ist, egal, ob wir schon in einer lebendigen Beziehung mit Jesus leben und da immer wieder unsere Kämpfe haben oder wenn jemand hier im Raum oder auch zu Hause ist, der von dieser lebendigen Beziehung zu Jesus Christus noch nichts weiß. Am Kreuz, dort findest du Hoffnung. Nicht der Teufel behält Recht und trägt den Sieg davon, sondern Jesus. Und warum? Indem er den Fluch auf sich nimmt. Ja, die Menschen sind damals nicht verflucht worden. Sie haben ihre Strafe bekommen und trotzdem, durch das, was damals geschehen ist, steht der Mensch unter dem Zorn Gottes. Und dieses Zorngericht, dieser Zorn Gottes, den hat Jesus am Kreuz auf sich genommen. Er ist es, der am Kreuz die Verantwortung übernommen hat. Da, wo wir hätten Verantwortung übernehmen müssen für unsere Schuld. Er hat Verantwortung übernommen für jeden von uns. Er hat sich nicht einfach weggeduckt, ist nicht passiv geblieben. Er hätte als Einziger das Recht gehabt. Vater, nicht ich. Da die ganzen Menschen, durch die Bank weg. Wende dich an sie. Nein. Vater, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Ich nehme die Verantwortung auf mich für die Schuld der Menschen, für deine und meine Schuld. Weil er damals Verantwortung übernommen hat, können wir jetzt aus seiner Kraft heraus, aus der Hoffnung, die uns vom Kreuz her entgegenstrahlt, können wir lernen, wenigstens von jetzt an Schritt für Schritt Verantwortung für unser Leben, für unser Tun und Handeln zu übernehmen. Und das sieht so aus, dass da, wo wir in Sünde gefallen sind, wo wir der Versuchung nachgegeben haben, dass wir uns ans Kreuz wenden und sagen, Herr, hier stehe ich wieder. Du kennst mich. Du siehst mein Versagen. Danke, dass du auch dafür gestorben bist. Dass du damals schon dafür die Verantwortung übernommen hast, deren ich nicht fähig war jetzt, aber ich möchte in der Weise Verantwortung übernehmen, indem ich diese Schuld dir bringe, sie dir bekenne und dankbar deine Vergebung auch dafür in Anspruch nehmen darf. Wenigstens das sollten wir doch schaffen, oder? Mit unserer Schuld dahin gehen, zum Kreuz, zu Jesus, dem Ort, wo wir Hoffnung finden für unser Leben, jeden Tag aufs Neue. Zu seinem Tisch, an den wir gleich noch eingeladen werden, wo wir in dieser Hoffnung bestärkt werden, ausgerichtet werden, neu. Wo diese Hoffnung real werden darf, indem wir nachher Brot und Saft schmecken und runterschlucken. Der Erlöser stirbt bei seiner Erlösung, die er uns, dir und mir anbietet. Der Biss der Schlange führt im Grunde genommen zum Triumph des Gekreuzigten und zu unserer Hoffnung. Am Kreuz findet die Überwindung nicht nur der Macht des Teufels, der Sünde und des Todes statt, sondern auch die Überwindung der Entfremdung des Menschen von Gott. Und dadurch werden wir wieder neu befähigt, auch wieder unsere zwischenmenschlichen Beziehungen hoffnungsvoll, vertrauensvoll und liebevoll zu leben. Das Evangelium lädt uns ein, wieder Hoffnung zu haben. Das Evangelium ist die einzige Botschaft, die uns lehrt und hilft, Verantwortung zu übernehmen, auch für unser heutiges Fehlverhalten. Wisst ihr, nicht wir können uns rechtfertigen. Das machen wir immer wieder, indem wir eben die Schuld verschieben. Das ist ja eine Art der Rechtfertigung. Gott, nicht ich, die Frau, mein Kollege, wer auch immer. Das Tolle am Evangelium ist, dass Gott uns rechtfertigt. Dass wir nicht unsere eigene Gerechtigkeit basteln müssen, sondern dass er uns seine Gerechtigkeit, die viel besser und vollkommener ist, dass er sie uns schenkt in seinem Sohn Jesus Christus. Also, egal wie groß deine Schuld auch ist, egal wie weit du dich von Gott und seiner Liebe distanziert und entfernt hast, glaube seinem Wort, es gibt Hoffnung, auch für dich. Auch für dich zu Hause. Es gibt Hoffnung für deine Ehe, für deine Beziehungskonflikte mit Kollegen, für deine Konflikte mit Freunden, mit Kindern. Aber vor allem, es gibt Hoffnung für deine Beziehung zu deinem Schöpfer, der dich liebt. In Genesis 3,15 liegt der Schlüssel zu unserer begründeten Hoffnung. Und am Kreuz wurde die Tür dazu für immer weit aufgetan. Amen.